NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Und dazu begrüßt Sie Andreas Döring. Vom Wachsen der Flügel heißt die heutige Unser-Thema-Sendung. Eine deutsch-deutsche Biografie könnte der Untertitel lauten. Und diese Biografie ist die von Manfred Kasper, langjähriger Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig. Und den begrüße ich heute Abend hier im Studio Braunschweig.
Schönen guten Abend.
1951 in der DDR geboren, gelernter Baumaschinenschlosser, als Jugendlicher 1969 inhaftiert wegen versuchten Grenzübertritts, 1970 freigekauft, ausgebürgert und nach Braunschweig übergesiedelt. Abitur nachgeholt, Lehramtsstudium absolviert, Familie gegründet und eine Person des öffentlichen Lebens geworden, zumindest in Südniedersachsen. Manfred Kasper wurde 1992 Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Region Braunschweig und blieb das 24 Jahre lang. Im Sommer dieses Jahres in den Ruhestand gegangen und das erste große Projekt im Ruhestand ist die Arbeit an einem Buch, das den Arbeitstitel trägt, Vom Wachsen der Flügel. Es wird, wenn alles nach Plan verläuft, im nächsten Jahr erscheinen. Das biografische Erzählen hat er schon reichlich geübt. Seit 2010 hält er Vorträge, besonders an Schulen. Jugend in der DDR, eine Stasi-Akte erzählt, so der Titel. Herr Kasper, und am Ende dieser Vorträge kommt immer auf der letzten Folie die eine Botschaft für die Jugendlichen.
Ja, es spielt keine Rolle, woher du kommst. Alles, was zählt, ist, wohin du gehst.
Und ich mach mein Ding, egal was die anderen sagen. Ich geh meinen Weg, ob gerade oder schräg, das ist egal. Ich mach mein Ding, egal was die anderen labern. Was die Schwachmaten einem so raten, das ist egal. Ich mach mein Ding.
Ja, das ist es.
Udo Lindenberg, ich mach mein Ding. Alle Musiktitel, die wir in dieser Stunde spielen, hat übrigens Manfred Kasper ausgesucht. Das haben Sie schon als Kind gern getan, Ihr Ding machen, Herr Kasper. Aber schon als Kind haben Sie gespürt, dass es da hin und wieder strikte Grenzen gibt.
Ja, ich bin ja in der DDR aufgewachsen und erinnere mich noch gut daran, wie sehr früh meine Eltern mir immer wieder deutlich machten, wenn die Eltern feierten oder gesellig beieinander waren und auch mal politisch kritische Dinge gegen die DDR besprochen wurden oder auch Witze gemacht wurden über die Regierenden, dass anschließend die Mutter immer kam und sagte, dass du draußen aber ja nichts erzählst. Das heißt, wichtig war, früh zu lernen, sagen wir mal, dem Mainstream zu gehorchen, also dem, was die politische Vorgabe von den Bürgern erwartete, und alles, was dagegen sprach, konnte unter Umständen gefährlich sein.
Und Sie hatten Westkontakte.
Richtig. Ich hatte das große Privileg, dass ab 1954, ich war 3 Jahre alt, ich das erste Mal mit meiner Mutter in die Bundesrepublik reisen durfte, weil meine Großmutter, die inzwischen in Braunschweig lebte, bekam von einem Arzt ein Attest, was meiner Mutter ermöglichte, aus der DDR offiziell legal ausreisen zu dürfen, besuchsweise mit einem Angehörigen. Ich hatte 2 Geschwister, wir waren also insgesamt 5. Vater, 2 Geschwister, meine Mutter und ich. Und sie durfte einen mitnehmen. Und ich war das Nesthäkchen und der Jüngste und durfte deshalb mit in die Bundesrepublik reisen. Und das ging dann bis 1961, bis ich 10 Jahre alt war, jeweils in den Sommerferien. Und dort lernte ich ein anderes Deutschland kennen. Ein Deutschland, das auch seine Schwierigkeiten nach dem Krieg hatte, aber in dem die Menschen ja freier waren, indem sie ganz offen in geselligen Gesprächen nicht nur Witze machten über die Oberen, sondern auch Positionen formulierten, soweit als Kind ich das schon verstehen konnte, Positionen, die durchaus nicht systemkonform waren. Und da bekommt man als Kind schon so ein Gefühl dafür, was in einem Land möglich oder eben auch verboten ist. Und das war völlig anders als in der DDR.
Diese regelmäßigen Besuche in Westdeutschland haben dann leider dazu geführt, dass Sie Ihren Traumberuf nicht ausüben durften.
Richtig. Ich hatte vor, nach der Schule eigentlich Lehrmatrose bei der Deutschen Seereederei der DDR zu werden und hatte vor, mich zu bewerben und habe mich mit meinem Berufsorientierungslehrer, der auch den Unterrichtstag in der Produktion begleitete. Die DDR hatte ja ein polytechnisches Bildungssystem, wo wir auch in Betriebe gingen. Mit dem hatte ich mich ausgetauscht und ihm meine Absicht geschildert. Und er sagte spontan: Manfred, du warst doch jedes Jahr die letzten Jahre in den Sommerferien im Westen. Du hast Verwandte dort. Du brauchst dich nicht zu bewerben. Du hast dort keine Chance, angenommen zu werden. Wer so intensive Westkontakte hat, der wird als Lehrmatrose nicht angenommen. Und dahinter stand natürlich die Botschaft: Damit haben wir die Gefahr im Auge oder sehen, dass die Gefahr besteht, dass du möglicherweise dann als junger Erwachsener, wenn du im Westen irgendwo Hamburg, Bremen, Rotterdam, London irgendwo an Land gehst, nicht mehr zurückkommst, Fluchtgefahr besteht. Deshalb keine Chance. Und deshalb habe ich mich alternativ dann für den Baumaschinistenberuf entschieden. Aber das war die DDR und das muss man immer wissen, wenn man über dieses Land urteilt. Natürlich gibt es auch in der Bundesrepublik nicht die Möglichkeit, dass jeder alles werden kann. Aber die Voraussetzungen, die dafür zugrunde gelegt werden, die sind eher fachlicher Natur. Die sind völlig anderer Natur als diesen der DDR war, wo ganz entscheidend auch in solchen ganz normalen Fragen einer Persönlichkeitsentwicklung ganz maßgeblich politische Dinge entschieden haben. Und das war ein ganz markanter Unterschied.
Großes politisches Ereignis, als Sie gerade frisch examinierter Baumaschinenschlosser waren. August 68, da fuhren durch Ihre Heimatstadt Stolberg im Erzgebirge Panzerkolonnen.
Ja, das war für mich auch eines der ganz maßgeblichen Schlüsselerlebnisse, neben weiteren, die ich ja eben schon eingangs auch erwähnt habe. An meinem Elternhaus ging die Serpentinstraße von Stolberg über Zwönitz nach Annaberg-Buchholz, Oberwiesenthal in die CSSR. Und das ist das, was Sie ansprachen, Herr Dr. Döring. Die Panzerkolonne am Abend des 20. August war mir zunächst nicht erklärlich, sondern ich vermutete, das war eine Übung der sowjetischen Garnison in Mittweida bei Karl-Marx-Stadt. Und am nächsten Tag dann erfuhr ich in meiner Lehrwerkstatt davon, dass am 21. August 68 praktisch die sowjetischen Truppen mit Unterstützung der DDR und anderer benachbarter Ostblockländer in die CSSR einmarschiert sind, um den Prager Frühling niederzuschlagen. Und das war ein für mich ganz, ganz maßgeblicher Baustein, der mich auch beeinflusst hat, immer stärker dahin zu tendieren, die DDR doch verlassen zu wollen. Ich habe für mich praktisch keine Perspektive mehr gesehen. Denn auch an dieser Stelle war mir klar, du kannst nicht mal mehr wie noch im Frühjahr 68 zum Beispiel in Prag Schallplatten von den Rolling Stones kaufen. Wir waren natürlich damals als Jugendliche von der Popmusik des Westens, Beatmusik, die Rolling Stones, die Beatles und so weiter.
Genauso infiziert wie alle anderen, nicht? Ja.
Im Grunde genau wie im Westen auch. Wir haben den ganzen Tag, wenn wir Rundfunk hörten, natürlich die Westsender gehört. Die waren viel reizvoller für uns Jugendliche. Wir haben Westfernsehen empfangen und das hat uns inspiriert. Und wir hatten schon das Gefühl, in Prag, in der CSSR, da öffnet sich etwas. Da sind die Menschen bunter, da ist mehr Lebendigkeit. Und das wurde zerschlagen und mit den Vorerfahrungen und all dem, was ich bis dahin erleben musste, wurde mir dann zunehmend klar, dass ich nicht das Land, in dem ich meine Persönlichkeit entwickeln möchte, später beruflich, im ganz privaten Umfeld, wie auch immer. Da begannen dann in der Tat auch meine ersten Fluchtpläne zu reifen.
Hätte ich jetzt als nächstes ganz folgerichtig angesprochen, es kam ein folgenschwerer Entschluss, nämlich nach Bulgarien zu reisen und dort es zu versuchen, die DDR zu verlassen.
Die Entscheidung war für mich innerlich gefallen. Ich will in die Bundesrepublik. Ich muss raus hier. Dieses Korsett, was mich hier einzwängt, beruflich in meiner gedanklichen Hemisphäre in jeglicher Hinsicht. Ich war immer ein Freigeist. Ich konnte nicht lesen, was ich wollte. Ja, mir ist zum Beispiel mal ein Karl-May-Buch konfisziert worden in der Schule. Das hat der Lehrer gefunden, Karl May, wo man eigentlich denkt, naja, sollte harmlos sein.
Aus Radebeul.
Ja, war aber in der DDR offiziell nicht gewünscht. War nicht verboten, aber war nicht gewünscht. Und ich muss dazu sagen, der Lehrer, der es konfizierte, kam dann in der Pause mit einem Augenzwinkern auf mich zu und sagte: Christe, wieder, wenn ich es gelesen habe. Das hat mir imponiert, aber Ich habe mir insofern sehr intensiv Gedanken über meine Fluchtpläne gemacht im Vorfeld. Rumänien war durchaus eine Option, und zwar nach Jugoslawien. Jugoslawien war kein Bündnispartner im Ostblock, sondern neutral, war aber sozialistisch orientiert unter Tito damals. Und insofern kam Jugoslawien in den Fokus. Desgleichen war Bulgarien Anrainer von Jugoslawien. Und hier gab es noch zwei weitere Optionen, die theoretisch vorstellbar waren, nämlich in die Türkei zu fliehen von Bulgarien oder Griechenland. Und damit hatte ich ein Land, in dem drei Grenzen zur Disposition standen. Und deshalb habe ich dann mit einem Freund zusammen, dessen Mutter bei Intourist beschäftigt war, das war die staatliche Reiseorganisation in der DDR, eine Reise nach Bulgarien ans Schwarze Meer gebucht, in der Absicht dann durch Bulgarien. Und während des Aufenthalts habe ich auch entschieden, nach Jugoslawien gehen zu wollen, also über die Grenze nach Jugoslawien. Und diese Reise haben wir dann Anfang August 1969 angetreten.
Das ist gescheitert, Ihr Plan, obwohl Sie es geschickt angestellt haben. Sie haben niemand etwas erzählt, Sie haben noch eine falsche Fährte gelegt. Es ist gescheitert, das war gar nicht zu vermuten von Ihrer Seite aus, an ganz normaler Bevölkerung, die Sie verraten hat.
Ich bin in 5 Tagen durch Bulgarien getrampt. Ich bin mit Eselskarren, mit LKWs, ein Stück bin ich mit so einer Eisenbahn mit Kipploren aus irgendeinem Steinbruch in ein Werk gefahren, über viele Kilometer. Bin dann am 21. August 1969 auch tatsächlich an die Grenze in der Nähe des Rila-Klosters im Rila-Gebirge gelangt, spät nachmittags, und hatte vor, mich in Sichtweite der Demarkationslinie, der Befestigungsanlagen, der Drahtzäune und so weiter, dann die Dämmerung abzuwarten. Und ich habe auch auf dem Weg dorthin niemanden wahrgenommen. Ich habe die letzten Ortschaften, soweit sie mir aus den Landkarten, ich konnte ganz gut Karte lesen, das hatte mir mein Vater beigebracht, habe ich niemanden wahrgenommen. Und das Dumme war nur, dass dort wohl ein Einheimischer, der sein Feld oder seine Parzelle bestellt hatte, eine Pause gemacht hatte, im Gras lag, mich gesehen hat, ich ihn aber nicht. Und der hat, nachdem ich vorbei war an ihm, dann wohl die nächsten Grenztruppen verständigt. Zumindest ist es das, was mir dann später berichtet wurde. Und die haben sich sofort natürlich auf die Suche gemacht mit 2 Hunden und bewaffnet. Und da bin ich dann festgenommen worden. Ich hatte gelernt, dass man in der Regel in Flussläufen und Bachläufen keine Minen legt. Vor denen hatte ich durchaus Angst, das darf ich so sagen. Ich bin also nicht angstfrei an die Sache herangegangen, sondern mich haben natürlich auch viele Ungewissheiten begleitet, Ängste, Unsicherheiten. Ich habe auch diese Tage kaum geschlafen, kann man sich vorstellen. Und es war insofern nicht nur einfach ein sportliches Abenteuer, sondern mir war schon klar, was geschehen kann. Und das ist bei der Festnahme dann leider ja auch passiert. Man hatte mich entdeckt. Ich wollte dann im ersten Schreck und Reflex noch fliehen, was dann aber vereitelt wurde durch 2 Salven, die wohl als Warnsalven dienten, zum Glück. Wenn sie gezielt gewesen wären, dann stünde ich mit Sicherheit heute nicht hier. Einer der Hunde hat mich dann fixiert. Und die kleine Narbe ist heute noch gut erkennbar an meiner Ellenbeuge am linken Arm. Dann ja, wurde ich zunächst mal martialisch verprügelt. Dann ging es in so eine Grenzbaracke. Dort gab es nächtens dann eine Vernehmung. Aus der nächsten größeren Stadt wurde eine Übersetzerin, eine Dolmetscherin dann geholt. Und ich wurde noch in der Nacht mit demjenigen konfrontiert, der mich gesehen hat, ein Einheimischer und, wie es hieß, ein früherer Partisan, der auch als Bulgare gegen die deutschen Faschisten gekämpft hat.
Sie wurden dann in der DDR verurteilt wegen Republiksflucht. Es war ein kurzes Verfahren. Sie hatten keinen Verteidiger, das war nicht vorgesehen, sondern die Staatsanwältin hat Ihnen gesagt, ach Kaspar, wir kriegen das schon hin, und in Ihrem Fall ist womöglich eine Jugendstrafe drin. Was dann auch tatsächlich der Fall war, aber das war eines von den Schlüsselerlebnissen, von denen Sie immer gerne berichten, dass es in der Justiz der DDR damals nicht vorgesehen war, einen Verteidiger zu haben. Die Urteilsbegründung fällt so ganz anders aus. Wir haben einen kleinen Ausschnitt vertont, und da hören wir jetzt mal kurz rein.
Die Straftat ist in erheblichem Maße gesellschaftswidrig. Sie ist auch von besonderer politischer Bedeutung. Der Angeklagte hat bei uns als Arbeiterkind in einem Arbeiter- und Bauernstaat alle Möglichkeiten der Weiterbildung und Entwicklung zu einer sozialistischen Persönlichkeit gehabt. Er hat eine ordentliche Lehre mit Erfolg abschließen können und hätte gut verdient. Er hat bei seinen Eltern sorgenfrei leben können. Trotzdem ließ er sich negativ von Rundfunk und Fernsehen aus Westdeutschland beeinflussen. Auch die Tatsache, dass nahezu alle Verwandten in Westdeutschland wohnhaft sind, hat ihn beeindruckt. Er sollte sich in Zukunft damit befassen, wie auch er nicht nur zur Erhaltung des Friedens und zur Festigung der DDR beitragen kann, sondern auch selbst ideologisch auf seine Verwandten in Westdeutschland einwirken kann. Während der Strafverbüßung sollte der Angeklagte Gelegenheit erhalten, Bücher über den Staat und seine Funktion als Machtmittel der herrschenden Klasse zu lesen.
Es kam anders. Sie haben in der Haft keine Bücher über den Staat gelesen, sondern für die damalige Zeit etwas ganz Unerhörtes getan. In der Haft.
Naja, für mich stand im Mittelpunkt vor allem nach diesen Erfahrungen und Erlebnissen auch der Untersuchungshaft. Ich bin ja zunächst in Sofia in Untersuchungshaft gewesen. Das war schon heftig, muss ich sagen. Bin dann nach Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt, wie es damals hieß, gekommen und dann in den Strafvollzug nach Cottbus. Ja, Sie haben recht, es waren nur 17 Monate. Ich bin in diesem Jahr der Festnahme ja gerade im März erst 18 geworden und insofern war das eine vergleichsweise milde Strafe. Für mich bestand das Problem darin, dass ich diese relativ kurze Zeit nutzen musste, um zu demonstrieren, dass ich in diesen Staat nicht mehr integriert werden will, weil mir klar war, auch aufgrund der Urteilsbegründung, man wird mich versuchen zu bearbeiten, man will mich umerziehen. Man will mich zu einer sozialistischen Persönlichkeit entwickeln und das wollte ich nicht. Und hier war für mich sehr wichtig, Flagge zu zeigen und das waren zwei Dinge. Erstens, in der täglichen Arbeit für die staatlichen Betriebe zu zeigen, dass ich nicht die Arbeit verweigere, aber nicht die Normen erfülle. Und zum Zweiten, dass ich Ausreiseanträge stelle. Das war durchaus nicht üblich und ungewöhnlich. Einen ersten habe ich im Mai des Jahres gestellt. Daraufhin wurde ich kurz nur vom Stationer zur Rede gestellt, der mir androhte, das wird Konsequenzen haben, aber es hatte keine Konsequenzen. Den zweiten Antrag habe ich dann im Juni gestellt. Daraufhin gab es ein, wie es hieß, Belehrungsgespräch. Ich sage das mal so, wie ich es im Nachhinein immer noch in Erinnerung habe. Das war eine Brüllorgie von drei Menschen, die mich in die Mangel nahmen, der Stationer und ein Erziehungsmensch, der für die Erziehung zuständig war und einer von der Staatssicherheit. Beide Anträge sind aber weder beantwortet worden noch auffindbar und dann habe ich einen dritten Antrag gestellt im August 1970 und dieser ist auch aktenkundig in meiner Staatssicherheitsakte. Und ich habe darüber hinaus dann im Oktober des Jahres, als ich einen Eingliederungsbogen erhielt, verweigert, diesen auszufüllen. Denn im folgenden Januar 1971 stand die Entlassung an und da bekommt man ein Vierteljahr vorher in der Regel einen Eingliederungsbogen, wo erfasst wird, wo man wohnen will, wo man arbeiten will, was man für berufliche Ziele hat, Perspektiven und so weiter. Das habe ich abgelehnt. Stattdessen habe ich eine Erklärung abgegeben. Auch das war ein Novum. Und das hat im Ergebnis dazu geführt, dass ich dann 7 Tage verschärften Kerker bekam. Im Keller, im sogenannten Tigerkäfig. Die Zellen sind auch heute in der Gedenkstätte Cottbus im Gefängnis restauriert. Kann man sich anschauen. Und ist eher gruselig.
Einer Ihrer Mitgefangener ist dann später ein sehr berühmter Mann geworden in Deutschland.
Das war Gunther Liebchen. Gunther ist im Januar oder Februar, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, freigekauft worden, hat dann den Namen seiner späteren Frau von Hagens angenommen. Gunther von Hagens, der berühmte Plastinator und Pathologe, der also dieses Prinzip der Leichenkonservierung über die Plastination erfunden hat, weltweit publik gemacht hat, die Körperweltenausstellung. Und er war mein erster Englischlehrer. Wir waren befreundet, wir waren gemeinsam auf Zelle und er war sehr gebildet, war ein hochintelligenter Mann. So wie ich überhaupt umgeben war in Cottbus, in der Haftanstalt von Akademikern, Professoren, Ingenieuren, Theologen, Menschen, die mir sehr viel geben konnten. Und wenn ich heute auch oft nach den Vorträgen gefragt werde, ob das nicht alles so furchtbar war, dass man es nie wieder erleben möchte, dann muss ich das verneinen. Ja, es war furchtbar, selbstverständlich. Ich habe sehr viel Ängste ausgestanden. Ich habe schlaflose Nächte gehabt, vor allem auch, weil ich nicht wusste, was wird mit mir nach diesen Anträgen. Aber ich möchte diese Menschen, die mir auch sehr viel gegeben haben und auch Gunther von Hagens als Englischlehrer, nicht missen. Und den Kontakt habe ich heute noch. Er war jetzt im Frühjahr 2016 in Braunschweig. Da sind wir uns nach längerem wieder begegnet. Leider ist er inzwischen sehr an Parkinson erkrankt.
Das Gefängnistor tat sich dann auf. Es ist eine längere Geschichte. Sie wurden freigekauft durch diesen berühmten Anwalt Vogel, der sich viel darum gekümmert hat, dass Menschen aus DDR-Gefängnissen in den Westen kommen konnten. Am 3. Dezember 1970, ist das ein Gedenktag bei Manfred Kaspar?
Ja, das ist nach wie vor ein Gedenktag. Ich gebe zu, dass in den letzten 15, 20 Jahren vielleicht nicht jedes Jahr so vehement im Mittelpunkt stand, weil kurz danach gibt es immer noch den Hochzeitstag und das überlagert manchmal ein wenig. Ich habe ja nun zwischenzeitlich auch 3 Kinder, 4 Enkel und da gibt es auch andere Schwerpunkte. Aber der 3. Dezember, so es irgend möglich ist, ist im Hinterkopf. Das ist richtig.
I was young, I've been very hard to please, and I don't know wrong from right. But there is one thing I could never understand, some of the sick things that a girl does to a man. So I'm just sitting on a fence. You can say I got no sense, trying to make up my mind really is so hard to find. So I'm sitting on a fence.
Sie hören unser Thema, heute betitelt Vom Wachsen der Flügel, eine deutsch-deutsche Biografie. Manfred Kaspar ist im Studio und erzählt aus seinem Leben. Demnächst kommt seine Biografie als Buch heraus. Im Dezember 1970 haben Sie in Braunschweig ein neues Leben angefangen, Herr Kaspar, Ihr jetziges aufgebaut, Studium, Familie, Beruf. Aber erstmal haben Sie sich noch einmal richtig in Gefahr begeben.
Ja, wir waren ja im Zuchthaus Cottbus eine verschworene Gemeinschaft. Ich habe Gunther Liebchen erwähnt, aber da waren natürlich noch andere Kameraden. Wir waren so eine Clique von vielleicht 5 Kameraden, die zwar nicht permanent auf gemeinsamer Zelle waren. Das hat man schon so koordiniert, dass nicht zu enge Beziehungen auf Zelle entstehen konnten. Aber man war im Arbeitsbereich permanent zusammen. Und hier war ich freigekauft worden und wusste dann aber, dass von den übrigen Kameraden 3 in die DDR entlassen worden waren, von denen aber 2, einer mit Sicherheit, der 2. eventuell, auch in die Bundesrepublik wollten. Und hier ging es jetzt darum, dass mich ein weiterer freigekaufter Freund aus dieser Clique, der damals in Darmstadt lebte, ansprach und sagte, du, ich habe gehört, dass einer unserer Kameraden in die DDR entlassen wurde, der unbedingt hier rüber will, eventuell der 2. Kamerad auch. Und wir sollten uns bemühen, eine Fluchtmöglichkeit zu eruieren, eventuell sogar über die grüne Grenze, die sogenannte grüne Grenze, CSSR Österreich oder Ungarn Österreich. Und dafür nutzten mein Freund in Darmstadt und ich dann 1971 einen 2-wöchigen Urlaub, um die Grenze zu inspizieren, nach Fluchtmöglichkeiten auch von der Westseite aus zu schauen. Und naja, aus heutiger Sicht gebe ich zu, schon auch etwas dilettantisch und nicht hochprofessionell, solche Dinge anzugehen. Und wir wollten uns dann mit diesem besagten Freund, der unbedingt raus wollte, eventuell auch mit dem 2., das war aber ungewiss, in Karlsbad auf dem Campingplatz treffen und letzte Absprachen vereinbaren, was hochgefährlich war, aus heutiger Sicht naiv, natürlich getrieben und getragen von Idealismus für die Freiheit, auch der Freunde mitzukämpfen und zu sorgen. Aber es war kreuzgefährlich. Wir haben, wie gesagt, Tage an der Grenze verbracht. Wir haben uns Notizen gemacht, Aufzeichnungen, Fotografien. und sind dann auf den Campingplatz nach Karlsbad und keiner der Freunde ist zu uns gekommen. Das hat uns irritiert. Wir sind unverrichter Dinge nach Hause gefahren. Ich selbst hatte dann schon ein ungutes Gefühl und habe fernerhin Abstand von diesen Aktivitäten genommen. Mein Freund in Darmstadt ist noch einen Zeitraum von etwa 1 bis 1,5 Jahren an diesen Aktivitäten drangeblieben. Ich bin aber, wie man so sagt, ausgestiegen. Ich wollte hier mein Leben für mich beruflich, studienmäßig richten und habe dann 1996 in meiner Stasi-Akte gelesen, dass diese Bemühungen von uns, der Staatssicherheit, bekannt waren.
Den Sprung machen wir jetzt mal, dass die Stasi-Akten dann ruchbar wurden und dass man sie einsehen kann. Wir machen einen Sprung in das Jahr 1989, nicht zum 9. November, das ist ja der allgemein bekannte Sprung, sondern wir machen einen Sprung zum 6. Dezember. Da wurde in Magdeburg die Bezirksstelle der Staatssicherheit vom Bürgerkomitee besetzt. Ulrich Wittstock vom Mitteldeutschen Rundfunk war damals dabei und berichtet aus heutiger Sicht.
Die DDR war eigentlich ein zentralistischer Staat, doch die Zentrale, das SED-Politbüro, ist nach dem Mauerfall gelähmt. Und so erfolgt die Auflösung der Stasi in den einzelnen Bezirken sehr unterschiedlich. In Magdeburg hat ein runder Tisch praktisch die Macht übernommen und dieser runde Tisch setzt am 5. Dezember ein Bürgerkomitee zur Auflösung der Stasi ein. Mit dabei ist die damalige Dompredigerin Waltraud Zachhuber. Sie moderiert das allererste Gespräch mit den Magdeburger Stasi-Chefs. Die Abordnung, ausgestattet mit einem Papier, das sie als Mitglieder des Bürgerkomitees ausweist, klingelt am Nachmittag des 6. Dezember an der Tür der Stasi-Bezirksverwaltung. Waltraud Zachhuber erinnert sich.
Und da erschien irgendein uniformierter Bewacher und fragte, was wir wollten. Es war aber klar, die wussten schon, dass wir kommen. Also das war keine geheime Sache und auch kein Überfall. Die wussten, dass die hatten. Mich haben sie sogar mit meinem Namen angesprochen. Also die waren gut instruiert. Und wir haben gesagt, also wir wollen uns das hier angucken und wollen sehen, ob das überhaupt noch weiter arbeiten soll.
In einem Aufenthaltsraum kommt es dann zu einem Gespräch mit den Magdeburger Stasi-Chefs sowie einem Vertreter aus Berlin. Die Situation ist angespannt, denn klar ist, dass die Stasi bis an die Zähne bewaffnet ist. Putschgerüchte gibt es nahezu täglich. Doch das Gespräch nimmt eine unerwartete Wendung.
Wir waren so naiv, dass wir also uns einfach bloß haben die Sache erzählen lassen. Und ich werde nie vergessen, dass also einer aus unserem Bürgerkomitee plötzlich mit der Faust auf den Tisch schlug und sagt, also diese Schweinerei muss doch jetzt ein Ende haben. Und wir waren alle ein bisschen erschrocken über diesen Ausbruch, aber guckten uns an und haben gesagt, also wir sind eigentlich alle der Meinung. Der Herr aus Berlin, der sagte dann, ja gut, ich werde mal Rücksprache nehmen, wir melden uns wieder.
Nach 2 Stunden kommt dann der Anruf, die Stasi stellt ihre Tätigkeit im Bezirk Magdeburg ein. Nun beginnt aber die eigentliche Arbeit des Bürgerkomitees, denn die Gebäude müssen gesichert werden.
Der eine Wachdienst, der hat rund um die Uhr das Tor bewacht und der andere Wachdienst, gab ja 2 Eingänge, hat den Personeneingang bewacht und am nächsten Morgen, als die Mitarbeiter zur Arbeit kamen, ihnen verkündet, also der Betrieb wird hier eingestellt, sollen wieder nach Hause gehen.
Doch sehr schnell wird klar, auf was für Aktenbergen die Stasi sitzt. Hunderte von Säcken mit zerrissenem Papier stapeln sich in den Gängen, in den Kellern, Akten über Akten, brisantes Material natürlich. Die Stasi erweist sich als ein bürokratisches Monster. Um einen unkontrollierten Abfluss dieser Materialien zu verhindern, gründet der Runde Tisch eine Aktenkommission.
Da habe ich dann die Glanzleistung meines Lebens zustande gebracht und habe für die Aktenkommission einen kirchlichen Juristen namens Detlef Hammer vorgeschlagen.
Detlef Hammer, promovierter Jurist, Präsident des Konsistoriums der evangelischen Kirchenprovinz Sachsen und Eube, Offizier im besonderen Einsatz der Stasi.
Und es ist natürlich nicht verwunderlich, dass Hammer gesagt hat, am besten ist alles Mist und schreckliche Sachen, die sollen alle vernichtet werden. Aber mehrheitlich hat das Bürgerkomitee dann doch entschieden, das machen wir nicht, wir heben das auf, wir sammeln das ein.
7,5 Kilometer stehen heute in der Magdeburger Außenstelle des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Hinzu kommen noch einmal mehr als 300 Meter Säcke mit zerrissenen Unterlagen. Etwa 5000 Anträge auf Akteneinsicht werden allein in dieser Außenstelle pro Jahr bearbeitet. Waltraud Zachhuber ist inzwischen jedoch skeptisch geworden. Die Wahrheit über die DDR, die finde man in diesen Aktenbergen nicht, sagt sie.
man darf den Akten eben auch nicht glauben, als ob sie die letzte Offenbarung wären. Die Stasi hat gelogen durch und durch. Und wenn man heute dem Geschriebenen so viel vertraut, als ob es sozusagen genau eins zu eins stimmen würde, dann gibt man ja im Nachhinein denen noch recht, die eben damals uns alle belogen haben.
Und auch auf die eigene Arbeit im Bürgerkomitee blickt Waltraud Zachhuber durchaus kritisch zurück. Denn während die Bürgerbewegten sich mit den Strukturen und Akten des Geheimdienstes beschäftigen, waren die Funktionäre des Systems damit beschäftigt, ihre Zukunft zu sichern.
4 Monate später kriegte ich einen Anruf von jemandem, der gesagt hat, hier wird das Arbeitsamt aufgebaut und da sind lauter ehemalige Genossen und Funktionäre in den leitenden Stellen. Wir waren relativ naiv. Und als dann die Leute kamen und sagten, ja, jetzt habe ich meine Arbeit verloren und ich komme dahin und da sitze ich dem alten Genossen gegenüber, der die Macht hat, mir Arbeit zu geben oder nicht, da war im Grunde genommen schon alles gelaufen.
Das Magdeburger Bürgerkomitee ist heute ein eingetragener Verein und betreibt im ehemaligen Stasi-Gefängnis eine Gedenkstätte. Der Dauerausstellung ist ein Stasi-Zitat vorangestellt. Grundsätzlich kann von jedem Beschuldigten ein Geständnis erlangt werden.
Die Verträge sind gemacht und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert, Freiheit, Freiheit. Die Kapelle rum, tata. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar faule weg. Freiheit, Freiheit.
70.000 DDR-Bürger haben, wie Sie, Herr Kasper, versucht, Republikfurcht zu begehen. Das ist aktenkundig. Auch Sie wurden dann irgendwann neugierig auf Ihre Stasi-Akte. Das war aber ein etwas merkwürdiges Unterfangen, ein denkwürdiges Unterfangen. Man ist dann emotional doch ganz anders drauf, als man das vorher dachte.
Also zunächst mal bin ich nicht aus freien Stücken auf die Idee gekommen, sondern wurde ermuntert von einem Freund im Erzgebirge, in dessen Akte ich namentlich erwähnt wurde. Und er hat mir den Impuls gegeben, Einsicht zu nehmen. Ich habe dann auch auf Drängen meiner jugendlichen Kinder damals den Antrag gestellt. Das Problem für mich war, dass ich in der Zwischenzeit eigentlich die DDR-Vergangenheit ja nicht völlig verdrängt hatte, aber zumindest diese traumatischen Erfahrungen der Festnahme, das war für mich schon etwas, wo ab und zu in den Träumen auch dieses Ereignis wieder da war, sehr unliebsam. Und damit wollte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ich war auch gerade Hauptgeschäftsführer geworden. Meine berufliche Perspektive stand im Mittelpunkt. Und so habe ich dann mehr oder weniger halbherzig den Antrag gestellt, bekam einen ersten Einsichttermin in Magdeburg und muss gestehen, auf dem Weg dahin nahm von Kilometer zu Kilometer die Motivation ab, mich damit zu beschäftigen. Und vor diesem Aktenberg von 700 Seiten plus Lochkarten in einem Karton als Anlagen war für mich jegliche Motivation erstorben. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Hab überflogen, was denn so Inhalt ist im Groben, habe alles zusammengepackt, zurückgegeben und bin unverrichter Dinge nach Hause gefahren. Da haben dann wiederum meine jugendlichen Kinder, ja, ich sag's mal so, Druck aufgebaut und mich ermahnt, als Zeitzeuge hier Authentizität sozusagen auch ihnen gegenüber zu schaffen und doch zumindest einfach alles zu kopieren. Ich müsse es ja gar nicht lesen, mich noch nicht damit beschäftigen, das könne ich dann doch als Rentner tun. Und das war dann ein Grund, doch ein zweites Mal Einsicht zu nehmen und dann auch zu eruieren, was relevant ist. Und davon habe ich dann doch eine Menge Kopien mitgebracht, die heute als Grundlage auch meiner Vorträge dienen. Inzwischen muss ich sagen, nach anfänglichen Schwierigkeiten in diesen Vorträgen so sehr persönliche Dinge auch offenzulegen, ist das heute für mich kein Problem mehr. Das habe ich gut im Griff inzwischen. Im Gegenteil, ich sehe sogar die Pflicht, eigentlich als Zeitzeuge vor allem auch jungen Menschen aufzuzeigen, was die DDR war. Nicht mit der Keule der Verbitterung auf sie einzuschlagen, sondern differenziert darzulegen, was war, was ich erlebt habe, damit sie sich selbst ein Bild machen können. Und ich denke, wenn auch die Jugendlichen sehen, dass da ein 18-Jähriger, der ja nur frei sein wollte, ich wollte keinem Menschen irgendwas zuleide tun, am Ende ohne Anwalt vor Gericht zu 1,5 Jahren verurteilt wurde und im Gefängnis natürlich auch drangsaliert wurde, dann schafft das schon auch Authentizität.
Diese Authentizität bekommt man, wenn man tiefer in diese Stasi-Akten einsteigt. Sie tun das, wenn Sie die Vorträge halten, besonders in Schulen. Sie wurden, und das ist eine große Überraschung für Sie gewesen auch damals, noch ständig beobachtet von der Stasi. Jeder Schritt quasi wurde überwacht. Wir haben einen kleinen Ausschnitt nochmal aus Ihrer Stasi-Akte, wo offenbar sogar Ihr völlig harmloser Briefverkehr richtig akribisch untersucht wurde.
26.10.77, Brief, Absender Kasper, Braunschweig. Efi war beim Empfänger zu Besuch. Absender hofft, dass es Silvester doch klappt, dann könnten sie wieder feiern. Absender schlägt vor, dass sie im nächsten Jahr den Urlaub in Ungarn verleben wollen und sich dort mit Empfänger treffen. Absender schreibt über einen Hubertus, der dem Empfänger nicht gefallen hat und er das sehr bedauert, dass sich Empfänger beim Treffen mit Hubertus einen Nachmittag versaut hat. Absender schreibt über den Inhalt einiger Bücher und die Meinungen einiger Schriftsteller. Vor einigen Tagen hat er auch Stefan Heim mit einer Buchlesung in der BRD gehört.
Sie waren Germanistikstudent, natürlich haben Sie sich Stefan Heim angehört. Und das Ganze ist dann unter dem Stempel streng geheim. Haben Sie gedacht, dass Sie so eine große Nummer sind?
Nein, ganz im Gegenteil. Und das ist eigentlich das Absurde, was für mich kennzeichnend ist für dieses System. Ich wiederhole, was ich vorhin sagte. Da war ein 18-Jähriger, der ja eigentlich nur frei sein wollte. Ja, ich gebe zu, dass im Jahr des Freikaufes oder im Folgejahr wir auch versucht haben, anderen Freunden vielleicht zur Flucht zu verhelfen. Aber auch da habe ich relativ schnell Abstand gewonnen. Und dennoch war meine Akte bis 1983 aktiv bearbeitet worden, einschließlich mit Informationen, die auch an den großen Klassenbruder, die Sowjetunion, gegangen sind, in dem sowjetische Übersetzungen beigefügt waren. Und das ist sowas von absurd, dass es für mich eben auch wichtig ist, auch das den jungen Menschen zu zeigen. Die letzte Bewegung der Akte vom 19.02.1989 unter der Maßgabe streng geheim, eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar.
Haben Sie jemals nachforschen wollen, wer Sie da beobachtet hat, wie das ging, aus dem Westen heraus?
Nein, bisher nicht. Ich könnte einen Nachfolgeantrag stellen, aus dem weitere Informationen hervorgingen, auch zum Beispiel, wer die IMs waren, die informellen Mitarbeiter, IM Hermann, der auch ganz klar als solcher in den Akten tituliert ist. Ich weiß nicht, wer es war. Ich habe durchaus Vermutungen, will aber vorsichtig sein. Möglicherweise stelle ich dann während des Schreibens des Buches nochmal einen Nachfolgeantrag. Aber im Moment war mir das nicht so sehr entscheidend.
Menschlich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasi-Hunden, die bei Schnee und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, um zu hören all die lauten Lieder, Witze, Leisen, Flüche auf dem Klo und in der Küche, Brüder von der Sicherheit, ihr allein kennt all mein Leid. Ihr allein könnt Zeugnis geben, wie mein ganzes Menschenstreben leidenschaftlich, zart und wild unserer großen Sache gilt. Worte, die sonst wären verschollen, band ihr fest auf Tonbandrollen. Und ich weiß ja hin und wieder, singt im Bett ihr meine Lieder. Dankbar rechne ich euch an, die Stasi ist mein Äcker, die Stasi ist mein Äckermann.
Sie haben vorhin schon gesagt, Sie sind nicht bitter. Wenn jetzt Menschen zu Ihnen kommen, die aus einer gewissen DDR-Nostalgie heraus sagen, ach, es war doch nicht alles schlecht drüben, Was sagen Sie denen? Sind Sie dann böse oder wie geht das?
Naja, zunächst böse nicht. Es kommt ja immer darauf an, was ist der Hintergrund, vor dem das gesagt wird. Wenn jemand in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen oder im Erzgebirge, meiner Heimat, ein Nostalgie-Museum einrichtet mit einem alten Trabi und einer Schwalbe-Mofa und ähnlichen Dingen, in Erinnerung der Zeit in der DDR, dann halte ich das für legitim. Auch ich, das betone ich in meinen Vorträgen, habe schöne Kindheitserinnerungen an Wanderungen mit meinen Eltern, schöne Urlaube in FDGB-Ferienheimen. Wenn man darauf die Bemerkung, war nicht alles schlecht reduziert, kann ich das akzeptieren. Nicht akzeptieren kann ich, wenn man damit ein System beschreibt und verharmlost, was ich eben auch im Hinblick auf diese Fluchtgeschichte, die Inhaftierung in einem Zuchthaus und eine 700-seitige Stasi-Akte für einen 18-Jährigen betrifft, wenn man das in Relation setzt, kann ich das nicht gut akzeptieren. Ich bin aber auch nicht verbittert, weil ich habe in der Bundesrepublik meinen Weg gefunden. Ich habe für die Freiheit gekämpft. Ich hatte maßgeblich Unterstützung auch von Verwandten, vor allem von meiner Mutter. Und die hat den Anwalt Vogel, den Sie erwähnten, eingeschaltet. Und insofern bin ich meinen Weg gegangen. Und dafür, ja, meine ich, gilt es auch dankbar zu sein und eher Demut zu empfinden. Im Übrigen, auch in der Bundesrepublik gibt es Menschen, die das System der DDR verharmlosen bis heute. Und wo soll man da anfangen, Zorn zu entwickeln und Bitternis? Ich habe das ganz gut verarbeitet und im Griff.
Emotional nochmal, wir waren schon beim 3. Dezember, dem Tag, an dem sich das Cottbusser Zuchthaustor öffnete. Ihre Fluchtlinie haben Sie nun gerade eben wieder mal besucht. Sie sind mit dem Motorrad nach Bulgarien gefahren und haben so mit einem Lächeln mir gesagt, ich fahre die Flucht nochmal rückwärts. Wie ist das, wenn man nach so langer Zeit ganz anders dort wieder hingeht?
Also zunächst hat sich hier, wenn man so will, ein Lebenskreis geschlossen. Das war für mich schon immer ein Wunsch und ein Traum. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer, ja, schon seit Jugendjahren. Und habe jetzt, nachdem ich Mitte diesen Jahres beruflich in den Ruhestand ging, mir vorgenommen, und meine Frau konnte das gut tolerieren, mal mehrere Wochen den Balkan zu bereisen. Bin dann über Schweiz, Frankreich, Italien nach Griechenland, Albanien, Mazedonien und Bulgarien gereist. Und da war eigentlich der Kern, wenn man so will, der Reise, nämlich im Rila-Gebirge diese Gegend aufzusuchen, wo ich damals festgenommen worden war. Ich hatte vor, direkt den Festnahmepunkt aufzusuchen, habe dann aber davon Abstand genommen, weil das hätte bedeutet, ich hätte die Maschine ein, zwei Tage deponieren müssen, mich dann dort in diese sehr einsame Waldgegend begeben müssen. Und ich sag's mal so, mir hat dann einfach gereicht, dort in der Nähe zu sein und diese Gegend noch einmal zu erfahren, zu erleben als freier Mann, der in der Zwischenzeit seinen Weg gemacht hat. Und das war für mich ein beglückendes Gefühl.
Sie haben sich zum Abschluss der Sendung gewünscht von Louis Armstrong, What a Wonderful World. Das hat eine ganz besondere Bedeutung.
Ja, also ich bin Optimist. Ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich bin Optimist im Herzen. Früher war ich blauäugiger Optimist. Inzwischen bin ich, ja, ich denke, realistischer Optimist. Und dieses Lied begleitet mich seit Satchmo, Louis Armstrong, diesen Song mir das erste Mal zu Ohr gebracht hat und fasziniert mich immer wieder. Und deshalb, ja, freue ich mich darüber, ihn auch hier hören zu dürfen.
Vom Wachsen der Flügel, wir sind gespannt auf das Buch. Vielen Dank, Manfred Kasper.
Gerne, ebenfalls vielen Dank.